Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
In wenigen Stunden starten die US Open und dieses Jahr ist alles anders. Die Spieler und Spielerinnen sind in einer Bubble untergebracht. Wir haben keine Qualifikation, wir haben keinen Mixed-Wettbewerb, wir haben nur Doppel und Einzel und wir haben keine Alternates. Das heißt, die Alternates werden aus dem Doppelfeld zusammengesucht. Das ist in einem Fall dann schon entscheidend gewesen. Plus, es ist auch alles anders, was Chip and Charge angeht. Wir haben eine kürzere Vorschau heute und wir haben nicht immer ein Daily zu diesen US Open. Das ist unser Breakfast in Flushing. Herzlich willkommen zu dieser Auslosungsvorschau hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Wir werden ab heute das Turnier erleben. Es kann jetzt Gott sei Dank über die Bühne gehen, auch wenn die letzten Nachrichten, was Benoit Paire anging, was viele amerikanische oder was viele französische Spieler anging, 11 soll es heißen, seien in Kontakt getreten mit Benoit Paire, das Ganze noch wieder ein bisschen wackeliger erscheinen lassen.
Ja, ich glaube, wir müssen immer noch mit der Möglichkeit rechnen, dass das Turnier so nicht zu Ende geführt wird. Wenn Benoit Paire oder ein anderer Spieler oder Spielerin genug andere Spieler oder Spielerinnen angesteckt hat, dann denke ich, ist es im Bereich des Möglichen, dass das Turnier entweder nicht zu Ende geführt wird oder die Spieler und Spielerinnen entscheiden, nee, das wollen wir so unter den Umständen nicht. Gehen wir mal im Moment nicht davon aus, dass das so passieren wird, aber was wir gesehen haben, ist, dass die anderen Spieler und Spielerinnen, denen er wohl begegnet in den letzten Tagen, unter, naja, sagen wir mal, verschärfte Maßnahmen gesetzt wurden. So wie es im Moment aussieht, also Montagmorgen ist keiner von denen aus dem Wettbewerb genommen worden, aber sie dürfen dann wohl wirklich den anderen Spielern und Spielerinnen nicht mehr begegnen, um das Ganze dann ja einzuschränken oder zu restriktieren, dass sich der Virus unter den Spielern und Spielerinnen verbreitet. Ob das gelingt, warten wir mal.
Vier Spieler, Richard Gasquet, Adrien Mannarino, Grégoire Barrère und Édouard-Roger Vasselin sind isoliert worden bis zu ihren Matches. 11 weitere Spieler oder 11 Spieler insgesamt, das hat Noah Rubin gesagt in seinem Behind the Racket Podcast, sollen in direkten Kontakt mit Benoit Paire gewesen sein. Benoit Paire musste absagen. Marcel Granollers ist jetzt für ihn in dieses Turnier gekommen. Und wo wir bei den Herren schon mal sind, dann können wir mit den Herren auch anfangen. Novak Djokovic, noch ungeschlagen in diesem Jahr, ist an Nummer 1 gesetzt in diesem bei diesem US Open. An 2 wird Dominic Thiem gesetzt sein. Wir haben keinen Roger Federer. Wir haben keinen Rafael Nadal. Novak Djokovic hat die Auftakthürde Damir Djumhur. Hat er in der zweiten Runde Kyle Edmund oder Alexander Bublik. In der dritten Runde könnte Jan-Lennard Struff auf ihn warten. Im Achtelfinale eventuell John Isner oder Pablo Carreño Busta oder wer auch immer von diesen Spielern, die dort sind. Im Viertelfinale vielleicht ja, David Goffin, vielleicht Taylor Fritz. Siehst du irgendeinen Gegner für Novak Djokovic bis zum Halbfinale?
Nein.
Seinen Körper vielleicht?
Vielleicht, aber wir müssen jetzt nicht groß drum rumreden, dass ihn hier jemand schlagen will. Und das Motto bei den Herren wird ja sowieso noch zusätzlich zur letzten Woche sein, wir spielen auf einmal Best of Five. Also Spieler, die vielleicht Probleme in der letzten Woche hatten, und ich würde Djokovic jetzt nicht beim Fitnesslevel dazu zählen, könnten hier nochmal zusätzlich wackeln. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir relativ viele Aufgaben sehen würden und dann, das werden wir jetzt bei der Besprechung beider Draws feststellen, es ist schon arg ausgedünnt. Klar, es sind viele Gesetze da, viele große Namen da, aber zwischendrin klassische Zweitrundengegner, die vielleicht nicht gesetzt waren, bei denen man denkt, oh, der oder die könnte aber gefährlich sein, die sind halt nicht unbedingt hier, sondern hier sind viele Challenger-Spieler und Spielerinnen drin und ich sehe einfach weder unter den Gesetzten im ersten Viertel noch unter den Challenger-Spielern jemanden, der Djokovic direkt gefährden könnte, natürlich. Man könnte sagen, in der Theorie jemand wie Struff, aber wir haben gesehen, was mit Jan-Lennard Struff in der letzten Woche passiert ist. In der Theorie John Isner, vielleicht könnte ein Denis Shapovalov das auch schaffen oder ein Taylor Fritz, aber ich sehe hier wirklich niemanden, der ihn direkt in Gefahr bringt. Die größte Frage ist wahrscheinlich, wer will gegen ihn im Viertelfinale spielen?
Die Frage muss man tatsächlich stellen, wer gegen ihn im Viertelfinale stehen wird. David Goffin hat letzte Woche gegen Jan-Lennard Struff zum Beispiel verloren. Filip Krajinovic hat gut gespielt letzte Woche. Taylor Fritz, von dem erwarte ich im Moment noch gar nicht so richtig. Denis Shapovalov, du hast es gesagt, der könnte ihn eventuell dann gefährden. Aber insgesamt sieht man im Moment seine Gegner nicht so richtig. Man muss sich natürlich Gedanken machen um seinen Nacken, um seinen Schulterbereich. Aber das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise hinderlich sein würde. Er hatte im Halbfinale dann auch Probleme mit dem Magen. Aber auch das ist eine Geschichte, die eigentlich eher temporär ist. Also er muss besiegt werden. Und in der gesamten oberen Hälfte sehe ich ja maximal zwei Namen, die ihm gefährlich werden könnten. Das sind Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev. Und Alexander Zverev hat selber noch ein ordentliches Päckchen zu schultern, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also Novak Djokovic wird the man to beat sein. Das wäre sowieso gewesen mit auch einem vollen Feld. Aber hier ist kein Gegner dabei, der auch mal sagt, dieses Spiel liegt mir oder ich kann ihn durcheinander bringen. Roberto Bautista Agut ist in der unteren Hälfte zum Beispiel. Bautista Agut schafft es meisterlich, Novak Djokovic zu beschäftigen und ihn auch mal vor Probleme zu stellen, dass er Lösungen anbieten muss. Aber der ist in der unteren Hälfte. Das könnte im Finale der Fall werden.
Ja, und ich glaube, wir müssen halt wirklich so ein Auge werfen hier gerade bei diesem Turnier auf Spieler und Spielerinnen, die vielleicht intrinsisch sehr motiviert sind, die nicht unbedingt eine Stimulation von außen in Form eines Publikums brauchen oder die sonst in irgendeiner Form beschäftigt werden müssen, sondern wirklich so die klassischen, ich komme hier hin, ich sehe das als Prozess, ich arbeite das jetzt ab, egal was passiert. Und das ist Djokovic natürlich der perfekte Kandidat für. Wir haben es in der letzten Woche in Cincinnati gesehen, er hatte sehr viel um die Ohren, er ist halt trotzdem wieder durchgezogen, er war zäh, er war bissig, er hat nicht immer auf höchstem Niveau gespielt. Wenn der hier noch aufs höchste Niveau geht, dann wird ihn sowieso niemand gerade aus der oberen Hälfte schlagen. Wenn nicht, dann könnte vielleicht was Interessantes passieren. Aber wie gesagt, man muss ihm erstmal drei Sätze abnehmen. Und das ist nochmal eine andere Hausnummer als in Cincinnati. Selbst wenn jetzt ein Bautista Agut in Cincinnati das zu Ende gebracht hätte, dann hätte er noch einen Satz gewinnen müssen. Und das hätte ich mal gern gesehen, dass das geklappt hätte. Und von daher muss man hier wirklich einfach Djokovic als großen Favoriten sehen. Frage ihm wirklich, gegen wen trifft er im Viertelfinale? Und ich denke, da gibt es durchaus eine Chance für bestimmte Spieler. Schafft Shapovalov zum ersten Mal. Ist zum Beispiel Opelka in der Lage, David Goffin in der ersten Runde rauszunehmen und hier sein erstes Viertelfinale zu erreichen. Ich denke, da sind auch Überraschungskandidaten drin.
Riley Opelka gegen David Goffin ist eine der ersten Runden, auf die man auf jeden Fall achten muss. Opelka hat gut gespielt in den letzten Wochen, hat seinen Aufschlag natürlich als Waffe und kann auch von der Grundlinie halbwegs mithalten. David Goffin wird ordentlich zu tun haben, um ihn dort zu besiegen. Im oberen Viertel sind auch zum Beispiel Filip Krajinovic, ich habe ihn eben erwähnt, der hat letzte Woche in Cincinnati gut gespielt, trifft in der ersten Runde auf Michael Humer. Taylor Fritz trifft in der ersten Runde auf Dominik Köpfer. Taylor Fritz noch nicht das erfüllte Versprechen für die Amerikaner, für das amerikanische Tennis. Dominik Köpfer vielleicht mit einer kleinen Chance. Denis Shapovalov trifft auf den Nachwuchsmann Sebastian Korda aus den USA. Sebastian Korda ist der Sohn von Petr Korda, der in den 90ern Weltklasse-Spieler war. John Isner gegen Steve Johnson ist auch eine Partie, die durchaus interessant sein könnte, wobei Steve Johnson weit von der Form entfernt ist, die ihn mal unter die Top 30 gebracht hat. Pablo Carreño Busta trifft auf Yasutaka Uchiyama. Jan-Lennard Struff, wir haben in der anderen Sendung darüber gesprochen, hat ein super Turnier in Cincinnati-New York gebracht, hat Denis Shapovalov besiegt, hat David Goffin besiegt, stand im Viertelfinale, hat dann von Novak Djokovic die Ohren lang gezogen bekommen. Für ihn muss es jetzt erstmal heißen, die dritte Runde zu erreichen. Pedro Martinez und dann João Sousa oder Michael Moe.
Er muss, denke ich, auch für sich den Anspruch haben, die dritte Runde zu erreichen. Martinez, jemand, der nicht schlecht ist. Sousa, mein Gott, den kennen wir halt alle auch schon seit einem Jahrzehnt. Der könnte Struff sicherlich schlagen. Trotzdem, ja, Jan-Lennard Struff wird den Anspruch haben, ihn in die dritte Runde einzuziehen und sich besser zu verkaufen, als es in Cincinnati, beziehungsweise, ja, sagen wir ruhig Cincinnati, in Cincinnati gemacht hat. Also, ich denke, das ist ein Anspruch und dann vielleicht auf ein Wunder hoffen.
Ja, auf ein Wunder hoffen. Jan-Lennard Struff und das erste Mal unter den Top 30 in der Welt an 28 hier gesetzt. Im zweiten Viertel steht Alexander Zverev und der hat ein ziemlich heftiges Los erwischt. Gegen Kevin Anderson wird er spielen aus Südafrika. Kevin Anderson, der schon im Wimbledon-Finale gestanden hat, der aber lange verletzt war im letzten Jahr, der dieses Jahr Anfang des Jahres wieder zurückgekommen ist, noch nicht so richtig in die Spur gekommen ist, der aber ein brandgefährlicher Gegner sein kann. Das, was Alexander Zverev nach der letzten Woche, in der er in Cincinnati enttäuscht hat, wo er gegen Andy Murray verloren hat, aber Auftrieb geben kann oder Aufschwung geben kann, ist, er hat eine 4-0-Bilanz gegen Kevin Anderson. Etwas am Spiel von Anderson liegt Alexander Zverev sehr gut.
Ich denke, er macht ähnliche, also sagen wir so, Ender ist nicht der mobilste Typ, aber mit guten Grundschlägen und einem sehr guten Aufschlag, bei dem Tennis natürlich immer eher wie Arbeit aussieht, das kommt für Alexander Zverev alles etwas leichter und Anderson hat sich ja durchaus auch mit, ja, ähnlich großen Typen, die aber einfach ein bisschen begabter sind als er, ergo Thomas Berdych zum Beispiel in der Vergangenheit, durchaus schwer getan. Also wir können davon ausgehen, dass Zverev das eigentlich gewinnen sollte, aber obwohl danach nicht die allergrößten Namen warten sind, denke ich schon welche dabei, die ihn ärgern könnten. Nakashima in der zweiten Runde, der kann ihn beschäftigen, wenn Adrian Manarino antreten darf. Ich kann mir vorstellen, auch wenn die Belege so schnell sind in dieser Woche, wie sie in Cincinnati aussahen, dass das einer ist, der Zverev einfach komplett entnerven kann, weil er ja auch ein sehr unorthodoxes, flaches Spiel gehen kann. Und dann spätestens in der vierten Runde mit Schwarzmann oder Hubert Hurkacz dürfte Alexander Zverev wirklich viel zu tun haben.
Er hat insgesamt viel zu tun und Alexander Zverev geht, ähnlich wie bei den Australian Open, wieder hier in ein Turnier der Unbekannten. Damals hatte er den ATP Cup, wo er ja nicht versagt hat, aber sehr, sehr schwach gespielt hatte, auch nicht den besten Eindruck hinterlassen hat. Auch hier geht Alexander Zverev mit ähnlichen Vorzeichen in dieses Turnier. Sein Vater ist an Corona erkrankt. Er hat den Kopf vielleicht auch so ein bisschen woanders gehabt in der letzten Woche und letzten Endes ist Alexander Zverev hier, ja, so ein bisschen einer der Unbekannten. Und du hast es gesagt, Diego Schwartzmann und Hubert Hurkacz, beide Spieler, die im Achtelfinale zum Beispiel gefährlich werden könnten. Aber da muss er auf jeden Fall erstmal hinkommen. Diego Schwartzmann, Hubert Hurkacz, das wäre eine dritte Runde, auf die ich mich freuen würde. Dusan Lajovic und Christian Garin sind da auch noch, von denen ich nicht so viel erwarte. Stefanos Tsitsipas ist halt der große Name dann noch im zweiten Viertel. An vier gesetzt, Albert Ramos Vinolas in der ersten Runde. Danach eventuell Maxim Cressy oder Jozef Kovalik. Dann eventuell Borna Coric, der allerdings auch nicht die Form zeigt, die ihn vor ein paar Jahren zu einem der Megatalente hat werden lassen. Tsitsipas gegen Zverev ist nicht in Stein gemeißelt, aber es könnte schon durchaus so kommen im Viertelfinale. Aber Tsitsipas muss selber den Anspruch haben, ich muss hier ins Halbfinale, ich muss Novak Djokovic treffen.
Ja, ich glaube, er ist hier ziemlich klarer Favorit, das Halbfinale zu erreichen. Er hat ja auch eine gute Bilanz gegen Zverev, 5-1. Er hat eine gute Bilanz gegen Coric. Hier ist nicht unbedingt ein Spieler dabei, der ihn schlagen kann, glaube ich, in der im momentigen Form. Natürlich ist es im Bereich des Möglichen, dass ein Zverev das schafft, ein Schwarzmann das schafft, vielleicht sogar ein Coric. Aber er geht hier als klarer Favorit rein. Und ich denke auch, dass er den Anspruch haben kann, das Halbfinale relativ locker zu erreichen. Das Niveau hat er sich eigentlich mittlerweile erspielt. Natürlich, er ist nicht jemand, der jetzt schon reihenweise Halbfinals bei Grand-Slam-Turnieren erreicht hat. Und das ist, was dem im Weg steht. Und oder ein Gegner, der wirklich entweder sein absolutes Potenzial abruft, wie Zverev, und oder ein höheres Niveau abruft, als das sonst möglich ist, wie zum Beispiel ein Coric. Aber ich denke, den Anspruch kann ganz realistisch Stefanos Tsitsipas an sich selbst stellen, dass er hier das Halbfinale erreichen wird.
Tsitsipas gegen Djokovic im Halbfinale in der oberen Hälfte?
Ein sehr ansprechendes Match und ich denke, Tsitsipas, wenn Djokovic dann nach drei Wochen erschöpft ist, ist jemand, der Djokovic sehr herausfordern könnte. Also das wäre, wenn es so käme, sicherlich ein ansprechendes Halbfinale.
Die untere Hälfte zeigt Matteo Berrettini, der an 6 gesetzt ist und ganz unten Dominic Thiem, der an 2 gesetzt ist. Lass uns mal gerade erstmal über Dominic Thiem sprechen, der letzte Woche auch nicht gut gespielt hat, der unglaublich viel während des Corona-Lockdowns gespielt hat, viele Exhibitions, sehr viel Matchpraxis gesammelt hatte, der auch nochmal körperlich zugelegt hat, der wirklich viel gemacht hatte. Letzte Woche sang- und klanglos in der ersten Runde gegen Filip Krajinovic ausgeschieden. Trifft hier in der ersten Runde auf Raumo Munar. Zweite Runde Sumi Nagal oder Bradley Klan. Dritte Runde eventuell Marin Cilic, aber Marin Cilic ist auch weit von seiner US Open 2014 Form entfernt. Achtelfinale, vielleicht Felix Auger-Aliassime, vielleicht Andy Murray, vielleicht Daniel Evans. Da warten dann auch in den ersten Runden Gegner auf ihn. Auch Dominic Thiem wird nicht so richtig zu 100% wissen, wo er steht.
Nee, ich meine, das Match in Cincinnati hat natürlich ein bisschen an seine schwachen Hardcore-Zeiten erinnert, wo er Probleme mit dem Return hatte, wo er einfach die Feinjustierung von der Grundlinie nicht hatte, der Aufschlag ein bisschen wankelmütig. Also wenn er so spielt, dann kann er sicherlich schon in den ersten Runden hier rausgehen. Ich denke, nach der Performance können wir ihn auch nicht zu den absoluten Favoriten hier auf dem Turniersieg zählen. Da muss er wahrscheinlich eher an 5, 6, 7 in der Liste genannt werden. Und dazu kommt ja eben noch, und das wissen wir im Moment einfach wirklich nicht, wie bespielen sich am Ende, vor allem der Ash, ist der genauso schnell wie die anderen Courts. Wenn es ein richtig schnelles Turnier wird, dann weiß ich nicht, nicht, ob ich ihn wirklich auch unter, ja, selbst wenn wir das Resultat jetzt letzte Woche rausrechnen, ob ich ihn dann hier in eine der Favoritenstellungen heben würde. Also ich denke, er muss sich im Moment eher so ein bisschen in lauer Position einordnen und vielleicht, weil es der absolute Ausrutscher und alles läuft wieder gut und dann wird er eher, ja, locker hier in die vierte Runde kommen und da kann ihn natürlich immer zum Beispiel Dan Evans oder den Ogier Aliassime beschäftigen, auch mit deren Spiel jeweils, aber ja, ich denke, das ist einer, um den wir im Moment so ein bisschen ein großes Fragezeichen hüllen müssen.
Wir müssen auf jeden Fall ein großes Fragezeichen hüllen. Wir werden darüber sprechen bei unseren Sendungen hier, Breakfast at Flushing von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Marin Cilic, ich habe es gesagt, er ist nicht in der Form früherer Tage. Trefft auf Dennis Kudla aus den USA. Felix Auger-Aliassime wird gegen Thiago Monteiro eröffnen und Andy Murray, eine der großen Geschichten der letzten Woche und der letzten Monate eigentlich. Er ist wieder zurück und er wollte unbedingt diese US Open spielen, trifft auf Yoshihito Nishioka. Er könnte in der zweiten Runde auf Felix Auger-Aliassime treffen und sollte er daran vorbei, eventuell auf Daniel Evans. Ich könnte mir vorstellen, dass die Motivation von Andy Murray schon wieder nicht in ein Hotelzimmer passt.
Ja, aber ist die Frage, ob er trotzdem relativ schnell wieder abreisen muss. Ja. Denn er hat jetzt ja auch nicht überragend gegen Alexander Zverev gespielt. Und wäre er da rausgegangen, wie man es hätte erwarten können, wenn Zverev aufs Match aufschlägt, dann hätten wir da vielleicht auch gar nicht so viel drüber gesprochen. Also er ist für mich wirklich ein großer Unbekannter hier. Möglich, dass er relativ weit kommt, aber ich denke, spätestens Dan Evans würde ihn aus dem Turnier nehmen.
Ich könnte es mir im Moment auch vorstellen, bei dem Battle of the Brits, glaube ich, war es ähnlich, dass Daniel Evans gegen Andy Murray gewonnen hat. Karen Khachanov auf gegen Jannik Sinner ist eine der ersten Runden, auf die wir uns, glaube ich, freuen können. Die beiden werden, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel gegeneinander haben. Sam Querrey gegen Andrei Kuznetsov, Richard Gasquet, von dem wir noch nicht wissen, ob er antreten darf, müsste dann gegen Ivo Karlovic spielen, Alex de Minaur gegen Andrei Martin. Aber wenn wir weiter hochgehen, treffen wir auf einen Spieler oder zwei Spieler, die in der dritten Runde aufeinandertreffen könnten, Milos Raonic und Roberto Bautista Agut. Bautista Agut hat letztes Jahr in Doha Novak Djokovic geschlagen. In Cincinnati war er ganz, ganz knapp dran. Trifft auf Tennis Sandgren in der ersten Runde. Dritte Runde Milos Raonic gegen Bautista Agut könnte auf jeden Fall stattfinden. Tennis Sandgren wird vielleicht ein bisschen was dagegen haben. Ansonsten könnte das ein Highlight der dritten Runde werden.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, Pospisil, möglicher Zweitrundengegner von Raonic. Allerdings haben wir dann hier jeweils mal so ein bisschen die Kopie. Raonic der bessere Pospisil und Bautista Agut der bessere Sandgren. Also denke die Chance relativ hoch, dass die beiden aufeinander treffen werden und es könnte natürlich mitentscheidend darüber sein, wer hier am Ende das Finale erreicht. Ich denke, es ist nicht unmöglich, dass Bautista gut ins Finale kommt. Raonic hat es in der Vergangenheit schon geschafft. Bei Raonic natürlich immer das große Fragezeichen, wie fit ist er nach so einer Woche? Kann er überhaupt 3 Wochen am Stück spielen oder kommen dann irgendwann die Verletzungen? Bautista Agut mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen drum. Und Bautista Agut ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Baseline hier unten in der unteren Hälfte. Und die anderen Spieler werden sich steigern oder werden besser spielen müssen als er, um ins Finale zu kommen. Und es gibt einige, die Möglichkeit haben, besser zu spielen als er. Aber ich weiß nicht, ob so viele tun werden. Und Bautista Agut bin ich mir wirklich ziemlich sicher, dass der die Leistung bis zu einem möglichen Turnierende bringen würde.
Da bin ich mir auch relativ sicher. Bautista Agut ist für mich eins von diesen Dark Horses, die eventuell sogar Viertelfinale oder Halbfinale hier erreichen können. Er ist immer etwas unterschätzt. Der große Name in der unteren Hälfte, der große Name, der auch letzte Woche 3 Runden relativ unfehlbar schien, bevor er ausgeschieden ist, ist Daniil Medvedev. Letztes Jahr das Finale erreicht und was für ein Finale er letztes Jahr gegen Rafael Nadal gespielt hat, das wissen wir alle noch. Gegen Federico Delbonis wird er seine erste Runde eröffnen. Dritte Runde, sein erster gesetzter Gegner könnte Guido Peller sein. Ob der die dritte Runde erreicht, das wissen wir aber zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, weil der hat auch noch genug zu tun. Achtelfinale, eventuell Nicolas Basilashvili oder Grigor Dimitrov. Da ist auch noch Francis Tiafoe dabei. Da ist vielleicht Tommy Paul dabei, der letztes Jahr gut gespielt hat, beziehungsweise bei den Australian Open gut gespielt hat. Dann haben wir im Viertelfinale eventuell Matteo Berrettini oder Casper Ruud oder Andrei Rublev. Andrei Rublev vielleicht als der Name, der hier auch am gefährlichsten für ihn sein könnte. Daniil Medvedev muss der große Favorit in der unteren Hälfte sein. Was anderes, glaube ich, bietet auch sein Selbstverständnis nicht, oder?
Ja, ich würde ihn in einer ähnlichen Position wie Tsitsipas im zweiten Viertel sehen. Es gibt Spieler, die ihn schlagen können. Du hast sie genannt. Berrettini ist einer, Rublev ist einer. Da hört es unter Umständen aber auch schon auf von Spielern, bei denen man erwarten würde, dass sie ihm ein ordentliches Match oder ein herausforderndes Match bieten können. Aber der Anspruch muss sein für Medvedev, das Halbfinale zu erreichen. Ich glaube auch, dass das absolut im Bereich des Möglichen ist. Er hat hier dann ja eben auch wieder den Vorteil, es muss erstmal jemand 3 Sätze gegen ihn gewinnen. Das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer, als 2 Sätze zu gewinnen und beschützt natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Spitzenspieler. Und er ist einer der Spitzenspieler. Und er sollte das Halbfinale erreichen. Frage, wer kommt aus dem 4. Viertel und wer ja von den Spielern könnte ihn in Gefahr bringen?
Ich weiß es halt im Moment nicht. Mir kannst du jetzt alle Namen im 4. Viertel anbieten. Dominic Thiem, hätte ich gesagt, bis vor einer Woche, ist auf jeden Fall einer der ganz heißen Anwärter, aber der hat mich letzte Woche halt zu sehr enttäuscht mit dieser saft- und kraftlosen Leistung gegen Filip Krajinovic. Von daher weiß ich es im Moment nicht so richtig. Ich kann mir halt im Moment kein anderes Finale als Daniil Medvedev gegen Novak Djokovic vorstellen. Für alles andere fehlt mir im Moment so ein bisschen die Fantasie.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es 2 andere Kandidaten von unten noch gibt. Bautista Gut halte ich nicht für unmöglich und der hat natürlich in der letzten Woche auch Medvedev geschlagen. Wenn der also in ein Halbfinale kommt, denke ich, dass das im Bereich des Möglichen ist. Und die Wildcard ist einfach Milos Raonic nach den Auftritten der letzten Woche. Und wenn man jetzt ganz crazy werden will, dann ja, die Frage, ob von unten auf einmal einen Ratschan auch vielleicht doch einen Durchbruch schaffen könnte, ob ein Dan Evans ein Wunder von New York schaffen könnte, bei den Belegen unter Umständen nicht ausgeschlossen. Ja, und Team ist da unten jetzt wirklich das große Fragezeichen.
Team ist das ganz große Fragezeichen in dieser unteren Hälfte. Wir werden, wie gesagt, bei unserem Breakfast at Flushing, was unregelmäßig kommen wird, aber wo wir sagen, wir möchten so viel wie möglich machen, was wir dann auf jeden Fall dann auch besprechen werden. Novak Djokovic ist der große Favorit. An ihm muss erstmal vorbei. Es gibt, können wir allerdings sagen, auch ähnlich wie bei den Frauen, es gibt einfach unglaublich viele Chancen. Also viele Spieler sollten dieses Turnier als Chance sehen.
Wie ich schon am Anfang sagte, es ist auf einmal ein Feld, was teils eben mit Challenger-Spielern gespickt ist. Und ich gehe davon aus, dass die ganz großen Namen nicht gegen Spieler aus der Ranking-Region 100 bis 140 ausscheiden. Aber ich bin mir nicht sicher, dass, keine Ahnung, ja, ich will jetzt keinen Namen hier nennen, bei dem ich denke, der könnte gegen die 140 rausgehen. Aber es wäre sicherlich nicht überraschend, wenn wir im Viertelfinale 2 Spieler hätten, die wir dort noch nicht gesehen haben und die wir dort auch in Zukunft nicht mehr sehen werden.
Also, das ist unsere Vorschau auf das Herrenturnier der US Open, die jetzt in wenigen Stunden stattfinden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und das ist vielleicht noch schwieriger vorherzusagen. Karolina Pliskova an 1 gesetzt. Darüber gleich mehr hier bei Chip in Charge und unserer Auslosungsvorschau auf die US Open 2020.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bei den Damen ist Karolina Pliskova an 1 gesetzt. 6 der Top 10 Spielerinnen sind nicht dabei. Das Feld ist ausgedünnt. Und Philipp, wir haben es eben bei den Herren schon gesagt, bei den Frauen ergeben sich so viele Chancen und so viele Spielerinnen können hier so weit kommen. Ich mag im Moment so richtig keine Prognose abgeben. Du?
Oh, beim Durchschauen habe ich mich dann mit mir selber auf eine Prognose geeinigt, aber sie ist wahrscheinlich ein bisschen abseits dessen, was man erwarten würde.
Karolina Pliskova ist an 1 gesetzt, trifft in ihrer ersten Runde auf Angelina Kalinina. Zweite Runde könnte Caroline Garcia auf sie warten. Dritte Runde Jennifer Brady, vielleicht Cici Bellis. Anna Blinkova ist auch noch mit dabei. Pliskova wird von Anfang an Gas geben müssen, um hier durchzuziehen. Das Problem ist, dass Pliskova bis auf die US Open 2016 noch nie so richtig gezeigt hat, dass sie Turniere gewinnen kann, dass sie also auch von oben herab diese Spiele dominieren kann und so richtig den Anschein gemacht, dass sie bereit ist, hier den ersten Grand Slam zu holen, hat sie auf mich nicht. Auf dich?
Ja, ich glaube, das große Problem neben dem, dass sie eben nicht die Frontrunnerin in ihrer Karriere gewesen ist, wo sie ein Turnier einfach von vorn weg dominieren kann, zumindest bei Grand-Slam-Turnieren, ist, dass der Belag hier unter Umständen einfach zu schnell für sie ist. Und ja, sie ist eine, die natürlich einen sehr guten Aufschlag hat, die in der Lage sein sollte, hier über den Aufschlag auch einen Match zu bestimmen. Aber wenn sie in die Rallyes reinkommt, könnte sie hier, denke ich, ziemlich schnell unter Druck geraten. Und da sind Spielerinnen dabei, sei es Caroline Garcia, sei es eine Jen Brady oder unter Umständen Angelique Kerber, die sicherlich in der Lage wären, ein Grundlinienduell gegen Pliskova auf einem schnellen Belag zu gewinnen.
Karolina Pliskova ist an eins gesetzt und wir müssen sie zu den großen Unbekannten hier in diesem Turnier zählen. Du hast sie gerade eben angesprochen. Angelique Kerber hat sich relativ spät noch dafür entschieden, dann doch zu den US Open zu reisen und hier dann anzutreten. Sie ist an 17 gesetzt. Sie trifft allerdings in der ersten Runde auf Ayla Tomljanovic, könnte in der zweiten Runde auf Caroline Dolleheight treffen, in der dritten Runde auf Alison Risk. Viel schwieriger geht's für die ersten drei Runden nicht.
Ja, und wir wissen einfach natürlich überhaupt nichts über ihre Form. Nee. Wir haben gar keine Anhaltspunkte. Also da, glaube ich, brauchen wir jetzt noch nicht viel Analyse zu liefern, wie sie in Form sein könnte. In der Theorie ist Risk eine, die genau das Spiel hat, um Kerber zu ärgern, die auch dreimal schon gegen sie gewonnen hat. Tomljanovic ist eine super solide Grundlinienspielerin. Ich denke, Kerber geht hier nicht als eine der Favoritinnen rein. Erst wenn sie ein paar Runden überstanden hätte, könnte man darüber reden, aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sie in den ersten drei Runden rausgeht.
Angelique Kerber wird wahrscheinlich hoffen, auf einem der äußeren Courts angesetzt zu werden, die dann schneller sind. Ihr könnt natürlich immer noch unsere Hartplatz-Sendung hören, wo wir dann erklärt haben mit unseren Gästen, warum Plätze auf Außenplätzen schneller sind bei Grand Slam Turnieren und warum sie dann nicht so schnell sind auf den größeren Courts. Da geht es unter anderem auch darum. Alison Risk trifft in ihrer ersten Runde auf Tatjana Maria. Marketa Vondrousova trifft in ihrer ersten Runde auf Gret Minnen. Auch von der wissen wir nichts, was die Form angeht. Auch von Julia Putintseva, die auf Robin Montgomery trifft, wissen wir nicht so richtig was. Kristina Mladenovic hat ordentlich gespielt in Cincinnati letzte Woche. Könnte auf Petra Martic treffen. Petra Martic, die eine ordentliche Sandplatzsaison hatte, aber noch nicht so richtig weiß, ob sie hier dieses auf die schnelleren Plätze bei den US Open wird überbringen können. Wer ist die Favoritin im ersten Viertel? Ich habe bislang keine.
Nee, ich habe jetzt am Ende Garcia reingetippt, aber ich sehe 7, 8 Spielerinnen, die das schaffen können.
Aus alter Verbundenheit Caroline Garcia gesagt, ja?
Na, ich habe ein bisschen die Head-to-Heads gegeneinander angeguckt und Garcia sieht ganz gut aus gegen Pliskova. Garcia hat eine ganz gute Bilanz gegen die Spielerinnen, die von unten kommen könnten. Aber da können wir auch einen Pfeil werfen. Ich meine, Brady hat super gespielt in Lexington. Also die ist eine Möglichkeit. Pliskova ist hier, ja, ist die nominell beste Spielerin des Feldes. Kerber, keine Frage, alles möglich. Risk, der sollte der Belag eigentlich idealerweise entgegenkommen. Vondrousova hat eine sehr gute Auslosung, hat auch eine gute Bilanz gegen Putintseva, sollte also in der Theorie in die vierte Runde einziehen. Für Petra Martic unter Umständen die Chance ihres Lebens, hat eine gute Bilanz gegen alle Spielerinnen aus ihrem Achtel. Also ehrlich, es könnte jede von den Spielerinnen, die ich genannt habe, sein oder eine totale Überraschung.
Also ich gucke tatsächlich länger hier auf Jennifer Brady und das könnte, du hast es gesagt, in Lexington hat Jennifer Brady wirklich hervorragend gespielt und das könnte eine Spielerin sein, die aus dem oberen Viertel rausgeht. Du hast es auch gesagt, Petra Martic könnte hier auch eine Spielerin sein. Naomi Osaka hat bis zu ihrer Verletzung hervorragend gespielt in der letzten Woche. Bei der müssen wir allerdings abwarten, ob diese Verletzung nicht doch schwieriger ist, als wir anzunehmen haben oder angenommen haben. Sie trifft auf Misaki Doi in der ersten Runde. Zweite Runde Camilla Giorgi oder Alison van Oetwang. Das ist tricky. Dritte Runde könnte aber Corey Goff warten oder Anastasia Sevastova. Sevastova allerdings mit schlechter Form in den letzten Wochen. Vielleicht auch Marta Kostyuk. Im Achtelfinale Annette Kontaveit, die letzte Woche sehr gut gespielt hat. Vielleicht Magdalinette, vielleicht Danielle Collins. Naomi Osaka hat ein sehr, sehr schweres Programm für die ersten Runden, wie ich finde.
Ja, aber sie sollte eigentlich durchkommen, wenn sie nicht verletzt ist. Wissen wir nicht, werden wir dann auch wirklich erst sehen, wenn sie auf dem Court steht, welches Match hier natürlich wirklich ins Auge sticht in dem Bereich oder in ihrem Bereich des Draws ist Goff gegen Sevastova. Sevastova hier Halbfinalistin im letzten Jahr. Goff natürlich absolut auf dem aufsteigenden Ast, hat auch schon gegen Osaka gewonnen bei den Australian Open, dürfen wir nicht vergessen, und hatte hier auch ein recht legendäres Match gegen Osaka im letzten Jahr. Also das sind so ein bisschen die drei Namen und Kontaveit, die wird hier die Chance so ein bisschen ihres bisherigen Tennislebens sehen, denn sie hat gut gegen Osaka letzte Woche gespielt. Wenn Osaka gar nicht erst die vierte Runde kommt, dann hat Kontaveit wahrscheinlich eine ganz gute Chance, sogar ins Halbfinale einzuziehen.
Ganz unten sind Elena Rybakina, Dajana Jastremska, Rebecca Peterson und Petra Kvitova. Auch von Kvitova wissen wir es nicht zu 100%. Sie hatte auch immer mal wieder Probleme mit dem Schwülen, mit dem sehr heißen Wetter in New York. Also da müssen wir dann auch immer drauf gucken, ob die Bedingungen ihr taugen und ihr behagen. Aber ansonsten Petra Kvitova auf schnellen Plätzen. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre, an das Match von Kvitova gegen Kerber 2014 beim Fed Cup Finale auf einem quasi spiegelglatten Untergrund. Da haben beide hervorragendes Tennis gespielt. Kvitova war auf schnellen Plätzen, würde ich immer favorisieren. Aber wie gesagt, die Bedingungen könnten ihr schon einen Strich durch die Rechnung machen. Und bei Rybakina bin ich sehr gespannt.
Und die Bedingungen sind echt ein Faktor für sie. Das sollten wir nicht einfach so beiseite schieben. Sie ist eine, die unglaublich Probleme mit Schülerhitze hat, ist Asthmatikerin, tut sich dann mit dem Atmen schwer. Also große Unbekannte, normalerweise schneller Belag, Finalkandidatin hier, aber mal gucken, ob sie nicht in einer der ersten Runden eher etwas überraschend rausgeht, ob sie, ja, von wem auch immer, zum Beispiel Buskova könnte ich mir vorstellen, dass die in der dritten Runde gegen eine Kvitova gewinnen würde. Und ich denke, eine, auf die wir hier wirklich achten können, ist Rybakina. Ist das der Moment, an dem sie wirklich den Durchbruch schafft? Sie ist jetzt seit einem Jahr sehr auf dem Weg nach oben, ist eine Top-10-Kandidatin in normalen Zeiten gewesen. Kann sie ihre wirklich gute Auslosung nutzen? Jastremska in der dritten Runde ist zwar schwierig, aber sicherlich machbar für Rybakina. Also ist sie eine, die hier zum Beispiel ins Viertelfinale durchgehen kann.
Ja, ich habe Rybakina tatsächlich auch den hier auch auf dem Zettel und ich bin sehr gespannt auf ihr Turnier. Wer geht aus dem zweiten Viertel ins Halbfinale?
Ja, ich sag schon Osaka. Wenn sie gesund ist, dann denke ich, ist sie hier die beste Spielerin in der oberen Hälfte.
Ich lege mich fest auf Elena Rybakina, die ins Halbfinale durchziehen wird, weil, wie gesagt, Kvitova unglaubliche Probleme mit den Bedingungen hat, weil Osaka vielleicht nicht fit ist, weil Corey Gore vielleicht sie rausnimmt und dann im Achtelfinale an Annette Kontaveit scheitert, Rybakina trifft im Viertelfinale auf Kontaveit und dann ja, sind wir im Halbfinale mit Elena Rybakina. Wir werden sehen in den nächsten 14 Tagen, wie sich das hier entwickelt. Von Madison Keys, die die untere Hälfte anführt, wissen wir auch noch nicht so richtig was. Sie trifft auf Timia Babosch in der ersten Runde. Jill Teichmann hat super gespielt in den letzten Wochen, trifft auf Aljona Bolzova. Zhang Zhuai hat auch nichts gezeigt oder zeigen können, wie sie drauf ist. Donna Vekic hat nicht zeigen können, wie sie drauf ist, hat nicht gut gespielt, hat dann auch noch den Ärger rund um ihre Trennung mit Torben Behls. Trifft auf Kristina Pliskova, könnte auch für sie sehr relativ früh rausgehen. Auch Garbiñe Muguruza, von der wissen wir nicht, wie es ihr geht, beziehungsweise wie sie drauf ist. Muguruza wäre für mich eine Anwärterin aufs Viertelfinale, nachdem sie auch bei den Australian Open so gut gespielt hat. Aber das ist ja auch eine etwas längere Zeit her. So richtig als Faktor können wir es auch nicht rannehmen, diese Australian Open.
Nee, und vor allem die US Open sind natürlich eigentlich das schlechteste Turnier von Muguruza. Also da müssen wir auch erstmal gucken, wie gut kommt sie hier mit den Bedingungen klar, auch wenn es dann am Ende richtig schnell ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Belag ist, der ihr liegt. Das wäre dann vielleicht eher einer für Madison Keys. Und Keys hat eine ganz gute Bilanz gegen Muguruza. Also die würde sich wahrscheinlich freuen, wenn die beiden in der vierten Runde aufeinandertreffen würden. Und trotzdem ist auch das hier natürlich wieder so ein bisschen ein Achtel der Unbekannten. Da wären wir alle auch nicht überrascht, wenn da am Ende eher ein unbekannter Name oder vielleicht ein Name durchkäme, von dem wir das bisher so noch nicht gesehen haben. Sollten Keys und Muguruza früh rausgehen, dann ist hier wahrscheinlich wirklich die Tür sehr, sehr weit offen.
Anarchie gibt es dann, wenn man Muguruza und Keys in der ersten Runde oder in der zweiten Runde ausscheiden, dann könnte es hier wirklich extrem werden. Und jetzt müssen wir über Serenas 24. Grand Slam-Sieg sprechen. Serena Williams trifft in ihrer ersten Runde auf Christy Ahn. Zweite Runde Margarita Gasparian oder Monika Puig. Dritte Runde eventuell Sloane Stephens, aber die ist so völlig außer Form, das heißt, die muss nicht unbedingt ein Faktor sein. Achtelfinale aber könnte Maria Sakkari erwarten, die auf mich einen exzellenten Eindruck gemacht hat in der letzten Woche in Cincinnati. Ansonsten Amanda Anisimova vielleicht noch. Aber Sakkari gegen Serena Williams. Sakkari könnte der große, große Stolperstein für Serena Williams werden. Wenn Serena Williams da durchkommt, dann könnte dieses Tor wirklich sehr weit offen für sie sein, für die 24. Aber so richtig überzeugend war das nicht in den letzten Wochen, weder in Lexington noch in New York von Serena Williams.
Nein, sie ist noch nicht annähernd an ihre Höchstform rangekommen. Problem scheinen für mich vor allem die Grundschläge zu sein. Ich kann sie im Moment nicht guten Gewissens ins Halbfinale tippen. Ich denke, dass da eine Spielerin dabei ist, die Serena schlagen kann. Sei es eine Puig, der ich das durchaus zutraue. Stevens, so sie denn die dritte Runde kommt, wird sowieso eine Chance haben. Zachary, du hast sie genannt. Ich denke, von oben hat Muguruza die Chance natürlich, Serena zu schlagen. Kies hat es auch. Klar, keiner von uns wäre jetzt am Ende überrascht, wenn sich Serena da irgendwie reinfuchsen würde in das Turnier und das am Ende gewinnen würde. Aber für mich deutet abseits dieser Historie im Moment nicht sonderlich viel darauf hin, dass ihr das gelingen wird. Sie wirkt auf mich wie im Moment wie eine Durchschnittsspielerin innerhalb dieses Feldes, wenn man ihr den Aufschlag wegnimmt.
Und was sie selber dann ja auch gesagt hat und in blumigen Worten ausgedrückt hat, wo sie gesagt hat, ich kann keine Matches wirklich zu Ende bringen. Das hat man ja letzte Woche dann auch wieder gesehen. Das hat man auch in Lexington gesehen, wo sie große Probleme hat. Und was ich festgestellt habe, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, dass wieder ihr auf die Füße fallen konnte, dieser unglaubliche Druck, den sie sich dann auch selber macht. Wir haben das damals gesehen bei den US Open, als sie im Halbfinale am Grand Slam gescheitert ist, am kompletten Grand Slam. Wir haben das in den Finals gesehen, in denen sie in den letzten Jahren war und häufig verloren hat. Sie schafft es einfach nicht, diesem Druck Herr zu werden, und dass jemand wie Serena Williams hat, die eigentlich jede Schlacht geschlagen hat in ihrer Karriere, das verwundert mich dann jedes Mal wieder aufs Neue.
Oh, wir werden alle alt und nervös. Das ist, glaube ich, Teil des Lebens, und da fällt sie runter. Und sie kommt ja im Alter bald an diese beiden Podcast-Hosts hier ran. Also ja, ich denke, das ist relativ normale Entwicklung im Sport.
Na gut, dann willst du dich halt nicht zu 100% festlegen. Im unteren Viertel sind Arina Sabalenka an 5 gesetzt und Sofia Kenin an 2 gesetzt. Dazwischen Joe Konta, die ordentlich gespielt hat in den letzten Wochen, Elise Mertens, die sehr gut gespielt hat in den letzten Wochen, Ons Jabeur, die wir, glaube ich, immer auf dem Zettel haben müssen. Wir haben Vera Zvonareva, die letzte Woche sehr gut gespielt hat. Wir haben einige Namen, wo wir sagen können, Iga Swiatek zum Beispiel oder Taylor Townsend, die letztes Jahr so fantastisch gespielt hat. Und wir haben Viktoria Azarenka, die letzte Woche Cincinnati gewonnen hat, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gestiegen ist und die in der zweiten Runde auf Arina Sabalenka treffen könnte. Eine Horrorauslosung sowohl für Azarenka als auch für Sabalenka. Aber ich glaube und ich habe das Gefühl, dass Sabalenka hier im untersten Viertel so ein bisschen die Favoritin ist. Ist das nur ein unbestimmtes Gefühl? Hast du das Gleiche?
Gute Frage. Sabalenka hat hier natürlich letztes Jahr, ich meine, es war auch in der zweiten Runde, gegen Azarenka ein sehr enges Match gewonnen. Wenn sie irgendwie ihre Grundschläge unter Kontrolle bekommt, dann ist sie eine der Top-Favoritinnen auf den Titel. Irgendwie ist halt die Frage, ob ihr das gelingen kann. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber sie hat eine sehr gute Chance. Es sind Spielerinnen dabei, Azarenka hast du genannt, Kudermetova, glaube ich, hat ein Spiel, um Sabalenka unter Druck zu setzen, einfach weil sie mehr Bälle im Court hält, Konter, keine Frage, kann natürlich auch gegen eine Sabalenka gewinnen. Und spannend wird ja auch, was passiert eben mit dem Match Muchova gegen Venus Williams. Wer dadurch kommt, hat sicherlich auch eine ganz gute Chance, hier etwas weiter zu kommen. Und die Spielerin, über die wir natürlich eigentlich normalerweise sprechen müssten, aber die auch bei uns ein bisschen, glaube ich, unter ferner Liefen fällt, ist Sofia Kenin. Weil da ist ja auch von der Form überhaupt nicht zu sagen, was könnte da passieren. Sie hat eigentlich eine ganz gute Bilanz gegen Ons Jabeur, gegen Elise Mertens, die von dort unten kommt. Auch gegen Sabalenka hat sie, glaube ich, eine ganz gute Bilanz. Aber sie sah jetzt auch nicht so richtig gut in Cincinnati aus. Also ein unglaublich offenes Viertel mit natürlich dann enormen Chancen, zum Beispiel für eine Spielerin wie Sabalenka.
Ich glaube, uns wird das Draw in den ersten Tagen komplett zerfallen bei den Damen.
Ja, also ich kann immer sagen, wen ich als Siegerin sehe oder wen ich mir jetzt nachher irgendwie zurechtgeschoben habe, mir dann am Ende ein Halbfinale hier erstellt aus Konter und Kies und oben aus Osaka und Garcia und habe dann am Ende gesagt, dass Konter das Finale gegen Osaka gewinnt, denn gegen die hat sie eine erstaunlich gute Bilanz. Das wäre dann jetzt wirklich es wäre natürlich ein Sieg, der jetzt nicht völlig aus dem Blauen kommen würde, aber trotzdem eine Überraschung. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es nicht Konter ist, eine Spielerin ähnlichen Kalibers das Turnier hier gewinnen kann.
Wir senden nicht mehr täglich von den US Open. Wir senden nicht mehr wöchentlich, was die normalen Sendungen angeht. Was aber gleich bleibt, ist, dass Madison Keys und Caroline Garcia bei Philipp immer, immer, immer gut gewettet werden. Immer. Das hat sich in den ganzen Jahren nicht geändert.
Ja, aber Madison Keys ist eine der konstantesten Spielerinnen der Tour der letzten Jahre. Gut, Caroline Garcia kann man nicht sagen.
Ich sage, dass ich glaube, dass Arina Sabalenka das Finale erreichen wird in der unteren Hälfte. Und ja, was habe ich oben gesagt? Elena Rybakina. Ich sage Sabalenka gegen Rybakina im Finale. Das ist doch mal ein gewagter Tipp.
Ja, und sicherlich nicht im Bereich des Unmöglichen. Ich meine, bei den Damen eben, was wir bei den Herren sagten, das Best of Five, das beschützt die absolute Spitze, das haben wir hier einfach nicht. Es ist viel einfacher, jemanden im Best of Three zu schlagen. Es fehlt die Oberklasse hier zum Großteil, also die Top-Ten-Spielerinnen, die vielleicht so ein Draw auch beschützen könnten. Es fehlen die Zuschauer und Zuschauerinnen, sicherlich ein Faktor zum Beispiel für Serena Williams. Das, glaube ich, macht es einfacher, sie zu schlagen. Also die Chancen sind ganz gut, dass das hier am Ende wie ein Premier Five wird, bei dem irgendwie eine eher überraschende Spielerin das am Ende gewinnen.
Wir werden euch mit allem so gut wie möglich auf dem Laufenden halten. Auch hier nochmal die Entschuldigung, es geht leider in diesem Jahr nicht mehr anders und wir werden trotzdem so viel wie möglich über die US Open berichten, sei es in den sozialen Medien, sei es dann auch hier bei unserem Breakfast at Flushing. Das war unsere Auslosungsvorschau auf die US Open, ein bisschen kürzer als sonst. Wir hoffen, ihr habt dafür Verständnis. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.